Deutschlandfunk Kultur Länderreport.
Vielleicht haben Sie ja die Bilder aus der Ukraine im Kopf, wo Menschen in U-Bahn-Schächten oder Kellern Schutz suchen vor russischen Bombenangriffen. Spätestens seit dem brutalen Angriff des Putin-Regimes denkt man auch in Deutschland darüber nach, wie wir uns schützen können. Oder sagen wir, nach Jahrzehnten des Friedens sickert langsam die Erkenntnis durch, dass wir auch vielleicht einmal angegriffen könnten werden. 2007 hat die Bundesregierung die Bunker für überflüssig erklärt, um das jetzt zu ändern. Sie stoppte nämlich die Stillung von Schutzräumen und gab eine Bestandsaufnahme in Auftrag. Danach gibt es noch so rund 580 Bunker oder Schutzräume, die man aktivieren könnte. Und ich habe mit dem Sozialwissenschaftler Martin Voss darüber gesprochen. Er leitet die Katastrophenforschungsstelle an der Freien Universität Berlin. Und ich habe ihn gefragt, warum sind es eigentlich so wenige?
Naja, wir hatten mal gerade 2000 etwa in den Hochzeiten des Kalten Krieges in Westdeutschland. Über die Bestände in der ehemaligen DDR weiß man im Grunde genommen wenig bis gar nichts, weil die nie in die Bundesbewirtschaftung überführt wurden. Von den 2000 sind jetzt eben noch die 600 übrig, wie man sagt, nach Bestandsaufnahme, die aber de facto auch nur noch Beton sind. Also ob die wirklich nutzbar sind und in welcher Art und Weise, das ist damit noch lange nicht gesagt. Selbst der Bericht oder die Auswertung selber hat jetzt nur eben erfasst, was ist physisch noch da. Nichts dazu gesagt, inwieweit man die für welche Zwecke eigentlich noch verwenden kann.
Muss man das nicht eigentlich überprüfen, in welchem Zustand die sind? Oder dauert das einfach zu lange?
Ja, also der Zustand wurde dahingehend überprüft, dass man erstmal gesagt hat, sie sind da, sie existieren und man kann sie noch beziehen. Das heißt etwa für Splitterschutz, da werden sie nutzbar, dass man sagt, was ist ein konventioneller Krieg, wir werden hier angegriffen, es fliegen Bomben, Menschen suchen Schutz. So, dann könnten sie theoretisch sich dort erstmal diesen Schutz suchen. Das heißt aber eben nur vor der physischen Wirkung, vor eben Splitterbomben oder sowas, könnte man dort sagen, da hat man besseren Schutz, als wenn man einfach sich draußen aufhielte. Aber das sagt natürlich noch nichts über andere Gefährdungslagen.
Können wir eigentlich wissen, wie diese Bunker aussehen? Ist das so, was man sich so klassisch vorstellt? So ein Betonteil, was man irgendwie aus dem Kalten Krieg oder aus dem Zweiten Weltkrieg kennt?
In erster Linie, ja. Ich bin hier in Berlin. Da gibt es die Berliner Unterwelten. Die bieten Führung an. Da kann man sich die anschauen und durchgehen und eben selber ein Bild davon machen und feststellen, naja, das ist noch irgendwie so eingerichtet, teilweise museal, dass man sehen kann, wie es mal war. Anderes ist einfach nur noch unter Wasser und steht noch als Beton da. Aber im Wesentlichen ist es das, so wie Sie sagen. Ja, das geht um solche eben Betonschutzbauten in erster Linie.
Dann, Sie haben es eben angesprochen, man muss sich ja überlegen, wofür brauchen wir Schutz? Das heißt, wogegen wollen wir uns schützen? Gegen Raketenangriffe oder auch gegen atomare Waffen? Muss man da nicht ein Konzept haben vorher, bevor man überlegt, ob man die saniert?
Genau, das ist das, wo wir uns ja eigentlich gerade befinden. Ich meine, das ist eine permanente Neubewertung der Gefährdungslage, die wir ja wenigstens seit 2001, muss man eigentlich sagen, mit dem 11. September begonnen haben. Bis dahin galt eben das Credo Friede. Wir haben keine Feinde mehr wirklich um uns herum, umzingelt von Freunden. Wenn denn es tatsächlich mal zum Kriegsgeschehen kommen sollte, dann nicht direkt an deutschen Grenzen, Außengrenzen. Also das hat sich seit 2001 dann schon verschoben. Dann ging es dann erstmal in Richtung terroristische Bedrohungslagen. Das hieß vielleicht eben über chemische, biologische Kampfmittel, mit denen man eben auch einen terroristischen Anschlag verüben kann. Das sah man, da gibt es Schwächen. Mit der Besetzung der Krim 2014 hat sich das dann eben ganz grundlegend wieder in Richtung auch potenziellen Kriegsgeschehen verändern. Diese Art der Neubewertung dauert also an. Die ist jetzt nicht erst mit dem Angriffskrieg auf die Ukraine verbunden, sondern läuft im Grunde prozessual so immer mehr wieder in Richtung, naja, wir müssen uns auch für diesen Verteidigungsfall entsprechend präparieren. Und die Bewertung der Gefährdungslage ist dann die eine Seite und die andere Seite ist dann die, und was haben wir dem gegenüber aufzubieten? Welche Schutzmöglichkeiten haben wir? Und dann kommt man dann zwar sehr schnell auf die Frage, naja, Menschen müssen sich ja irgendwie unterbringen und schützen können in einem Bunker. Das ist so das Bild, was man damit verbindet. Das ist aber natürlich nicht die ganze Antwort auf, was man eben tun kann. Man bleibt dann aber, wie ich fürchte, dort schnell stehen.
Ja, und gibt es Alternativen? Also was schlagen Sie vor?
Also erstmal ist ja der realistische Blick zu sagen, diese 600 Bunker, die man da masso minus identifiziert hat, die sind einfach de facto eigentlich auch nicht wirklich nutzbar. Ja, man müsste da immer noch sehr viel tun. Und auch die Behörden sagen da, naja, zum Teil kann man die wahrscheinlich gar nicht wiederherstellen. Da ist der Neubau jedenfalls günstiger. Also ich würde einfach mal sagen, wir haben eigentlich gar nichts, was das angeht. Das heißt, man würde da über Milliarden, zig Milliarden Beträge reden. Bauzeitraum von 15 bis 25 oder noch mehr Jahren. Das heißt, wir reden überhaupt nicht über ein irgendwie realistisches Szenario, wenn wir in diese Richtung gehen. Alles andere, was wir tun können, ist also viel, viel greifbarer, wie etwa erst einmal die Information und Kommunikation mit der Bevölkerung. Dass man überhaupt offen lernt, darüber zu sprechen, was es denn bedeutet, ein Kriegsgeschehen potenziell ausgesetzt zu sein und was man eben tun kann. Das ist die Grundlage dafür, dass man den Menschen sagen kann, ja, ihr müsst selber auch etwas tun, ihr müsst zu Hause ein bisschen Vorräte haben, was für andere Szenarien ja auch so gilt. Das heißt aber auch, dass man auf der kommunalen Ebene etwa gucken müsste, welche Arten von Unterbringungsmöglichkeiten, von Versammlungsplätzen und so weiter hat man eigentlich jeweils in der Kommune. Da müsste man da tatsächlich eine Bestandsaufnahme machen, was man dann wiederum entsprechend auch mit der Bevölkerung besprechen müsste.
Findet denn diese Diskussion statt, diese Debatte?
Im politischen Diskurs werden immer mehr halt auch Begrifflichkeiten doch schärfer verwendet, sagen wir mal. Man spricht eben von Kriegstauglichkeit inzwischen. Das hätten wir sicherlich vor 5 Jahren noch für undenkbar gehalten. Und das verschiebt sich in die Richtung. Wir reden jetzt offener darüber, dass wir längst Ziel von ganz gezielten Maßnahmen oder Angriffen sind, die sich eher im Cyberraum, aber auch in der Manipulation der öffentlichen Wahrnehmung über die sozialen Medien und so. Das passiert in diesen Bereichen eben noch nicht mit Waffengewalt, aber in dieser Phase einer letztlich eben konfrontativen Auseinandersetzung befinden wir uns ja seit Jahren. Das wird allmählich auch öffentlicher kommuniziert. So nehme ich es selber wahr. Insofern ist das, glaube ich, schon eine Diskursverschiebung. Aber wir sind noch nicht so weit dazu sagen, wir packen wirklich die Karten auf den Tisch und reden mal ganz, ganz offen, wo eigentlich was, wie passiert. Ich glaube, es fehlt auch noch an einem wirklich flächendeckenden Monitoring. Also wir sind dabei, glaube ich, in so eine Richtung die Wahrnehmung und die Kommunikation verändern, aber es ist sicherlich noch nicht das Ende der Fahnenstange.
Sagt Martin Voss, Katastrophenforscher an der FU in Berlin. Und mehr zum Thema gleich, da gehen wir nämlich in die Berliner Unterwelten, von denen Martin Voss gesprochen hat. Wir haben ja eben im Interview mit dem Katastrophenforscher gehört, dass wir in Deutschland nicht wirklich gut aufgestellt sind in Sachen Zivilschutz. Gerade mal 580 Bunker soll es noch geben. Und jetzt hat man aber festgestellt, beziehungsweise das Bundesinnenministerium hat eine Bestandsaufnahme angeordnet und hat geprüft, wie viel Hoch- und Tiefbunker, Stollen, Anlagen in Kellern, Tiefgaragen und U-Bahnhöfe es eigentlich überhaupt noch gibt, die man sanieren könnte. Wie wir erfahren haben, zu gebrauchen sind sie nicht wirklich, auch in Berlin nicht. Anja Nehls mit einer Bestandsaufnahme.
Die schwere Gittertür fällt zu. Von einem kleinen, unscheinbaren Gebäude am Blochplatz mitten im Berliner Wedding geht es ein paar Treppen hinab in einen kahlen Betonraum. An einer Wand hängt eine altertümliche Dusche, ansonsten ist der Raum leer. Es hallt und riecht ein wenig kalt und feucht.
Hier vorne, das ist der Schleusenbereich gewesen mit seinen Doppeltüren. Hier war wahrscheinlich die Aufsicht, weil hier ist man halt reingekommen. Hier war eine Männertoilette und dann ging es halt in die einzelnen Räume rein.
Erklärt Kai Heine vom Verein Berliner Unterwelten, der hier regelmäßig öffentliche Führungen veranstaltet. Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs wurde die Anlage für 2500 Menschen gebaut. In den letzten Kriegsjahren, 1944-45, suchten hier bis zu 3-mal so viele Schutz vor den Bombenangriffen auf Berlin. Auch Gisela Schumann verbrachte als 9-Jährige viel Zeit in einem Berliner Bunker.
Wenn ich im Radio gehört habe, feindliche Flieger über Hannover-Braunschweig im Anflug auf Berlin, dann bin ich schon losgerannt. Und ich fühlte mich eben im Bunker sicher, weil die waren sehr groß, die Räume. Vielleicht 30 Quadratmeter so. Und es waren unheimlich viele Menschen da drin. Also beim Beschuss in Berlin haben wir ja da unten gehaust, möchte ich mal sagen. Ja. Und die ganzen Familien, die ich so kannte, wir waren alle in den Bunker, als die Russen kamen.
Seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine wird nun auch bei uns wieder über die Bedeutung von Bunkern und Schutzräumen nachgedacht. Für den Zivilschutz, also den Schutz der Bevölkerung im Kriegs- und Krisenfall, ist der Bund zuständig. Und da sieht Bundesinnenministerin Nancy Faeser in der Gegenwart erheblichen Nachholbedarf.
Wir müssen für die Zukunft widerstandsfähiger werden, was unsere zivilen Strukturen, Ressourcen und Dienste angeht. Wir müssen uns noch besser wappnen gegen Gefahren, die schon längst gegenwärtig sind. Gegenwart sind.
Lange hat man sich bei uns in Sicherheit gewogen und nichts getan. 1989 konnten in West-Berlin fast 25.000 Menschen in insgesamt 16 öffentlichen Schutzräumen unterkommen, gut 1% der Bevölkerung. Derzeit gibt es diese Möglichkeit nirgends in Deutschland. Im Gegensatz zu anderen Ländern sei ein funktionierender Zivilschutz hier quasi nicht existent, sagt Alexander Trom, innenpolitischer Sprecher der CDU-CSU im Bundestag.
Deswegen müssen wir die Bunker, die wir haben, wieder ertüchtigen, auf die Höhe der Zeit sozusagen bringen und auch darüber nachdenken, wie wir sinnvollerweise auch weitere Schutzräume etwa in U-Bahn-Stationen, Tiefgaragen etc. herstellen können.
Der Bunker im Berliner Wedding wurde nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs nicht mehr als Schutzraum genutzt. Vor dem Hintergrund des Kalten Krieges wurden aber seit Mitte der 1960er Jahre Berliner Hoch- und Tiefbunker zum Teil wieder hergerichtet, zum Teil auch als Mehrzweckanlagen in Tiefgaragen, Kellern und U-Bahnhöfen neu gebaut. Die sogenannte Zivilschutzanlage am Blochplatz wurde 1982 noch einmal so saniert, dass 1318 Menschen hier bis zu 24 Stunden überleben konnten, erklärt Kai Heine.
Man hat alte Zwischenwände, die man nicht mehr brauchte, rausgerissen. Man hat neue Toiletten eingebaut. Man hat neue Lüftungsanlagen eingebaut. Wir haben 3 Lüfter, die Anlagen mit Frischluft versorgen sollen. Man hat neue Türen eingebaut. Und dann hat man die Anlage einmal frisch gestrichen und dann war man auch schon fertig.
Und dann
war die Anlage offiziell Teil des Westberliner Zivilschutzprogrammes und dann hätte sie den Anwohnern im Ernstfall zur Verfügung stehen sollen.
2007 beschlossen Bund und Länder, das lange gepflegte Schutzraumkonzept aufzugeben, weil es für Bedrohungen wie zum Beispiel terroristische Anschläge ohnehin nichts nützen würde. Die Bunker wurden zum Teil verkauft, dienen seitdem als Lager für Pyrotechnik, Trainingsstätte für Sportschützen, als Museum oder Heimstatt für Fledermäuse. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine erfolgte dann die politische Rolle rückwärts. In Deutschland wurde der Verkauf und Rückbau von knapp 600 Schutzanlagen mit theoretisch 500.000 Schutzplätzen gestoppt. Das betrifft allerdings nur Standorte in den alten Bundesländern. Die in der DDR hauptsächlich für die Führungsebene vorhandenen Anlagen sind nach 1990 nicht in den westdeutschen Zivilschutz übernommen worden und stehen somit nicht mehr zur Verfügung. Die Liste der 530 theoretisch noch reaktivierbaren Schutzräume wird nicht veröffentlicht. 4 davon liegen in West-Berlin.
Und soweit uns bekannt ist, gehört diese Anlage mit zu den knapp 530 Anlagen, die in der ganzen Bundesrepublik noch theoretisch zur Verfügung stehen, die aber alle nicht als einsatzfähig bezeichnet werden.
Man könnte sie wiederherstellen, auf einen noch zu definierenden Standard, sagt Heine. Denn vorher müsse man sich überlegen, wogegen man sich eigentlich schützen wolle.
Wenn es halt darum geht, die Leute kurzfristig für stundenweise während eines Luftangriffs auf ein bewohntes Gebiet kurzzeitig unterzubringen, brauche ich natürlich eine andere Schutzplatzqualität, als wenn ich sage, ich muss mich darauf vorbereiten, dass die Menschen 2 Wochen in einen Schutzraum rein müssen, weil draußen dann ein radioaktiver Erstschlag auf eine Stadt erfolgt.
Betten zum Beispiel gibt es hier im Bunker am Berliner Blochplatz nicht. In manchen Schutzräumen gab es 4-stöckige Pritschen für alle, in manchen wurden sie im 8-Stunden-Schichtsystem benutzt. Im damals als Schutzanlage ausgebauten U-Bahnhof Pankstraße sollten 2 U-Bahn-Züge stehen, in denen die Menschen sitzen könnten. Diese Anlage ist nicht mehr reaktivierbar, weil die Berliner Verkehrsbetriebe inzwischen an entscheidenden Stellen Fahrstühle eingebaut haben. Am Blochplatz müsste man in den kahlen Betonräumen Bänke aufstellen. Die Lüftungsanlage für die fensterlosen Räume funktioniert ohne Strom und wird mit einer Handkurbel angetrieben. Wasser gäbe es aus einem großen Container. Der Verein Berliner Unterwelten hat die Anlage bis jetzt weitgehend funktionsfähig erhalten.
Die Toiletten sind hier tatsächlich intakt. Man müsste vermutlich die Lüftungsgeräte austauschen und man müsste halt gucken, ob die Anlage an den Türen auch noch dicht schließt, weil diese Türen ja seit 1982 hier drin sind und auch die Gummidichtungen sind seit dieser Zeit hier drin.
Die Berliner Senatsinnenverwaltung will sich trotz mehrmaliger Nachfrage nicht zum Thema Bunker äußern. Sie hat eine Arbeitsgruppe einberufen, der auch die Berliner Verkehrsbetriebe BVG und der landeseigene Immobiliendienstleister BIM angehören. Sie sollen geeignete Schutzräume für die Berliner Bevölkerung identifizieren, kennzeichnen und ertüchtigen. Auch eine Neuanlage in Tiefgaragen oder Kellern ist denkbar. Die Berliner Bevölkerung ist währenddessen geteilter Meinung über die Notwendigkeit von Bunkern.
Ich habe gar nicht drüber nachgedacht.
Ich habe darüber auch nicht nachgedacht.
Ja. Bunker wird für irgendwen bestimmt nützlich sein. Ich werde es nicht gebrauchen, wahrscheinlich.
Aber wenn es nötig sein sollte, dann halte ich es für sinnvoll.
Ich denke, es wäre sinnvoll, weil wir nicht wissen, was passiert. Ich denke, ich selber würde nicht hingehen, aber für die Menschen, die es wollen, warum nicht?
Wenn ich davon ausgehe, dass es wirklich halt mir was bringt und mein Leben retten sollte, dann würde ich auch natürlich ins Bunker reingehen. Erstmal und danach, wenn es vorbei ist, dann gehe ich wieder raus.
Wie und ob es außerhalb des Bunkers dann weitergehen wird, lieber nicht darüber nachdenken. Vielen Menschen in der Ukraine hätte ein Schutzraum allerdings das Leben erstmal retten können, sagt Kai Heine.
Gerade was die heutige Bomben- und Raketentechnik angeht, wissen wir, dass wir also den Wettlauf Beton gegen militärisches Material im Grunde immer verlieren werden, weil es immer eine Bombe geben wird, die in den Bunker auch eindringen kann. Deshalb hat so ein Bunker, so ein Schutzraum vor allen Dingen auch die Funktion, die quasi die Anführungsstrichen Nebenwirkungen eines Angriffs auf einen städtischen Raum, dagegen die Menschen zu schützen. Dazu gehören zum Beispiel herabfallende Trümmer, dazu gehören Brände, herabfallende Teile von Raketen zum Beispiel. Wir sehen das jetzt leider in der Ukraine immer wieder, dass Menschen verletzt oder auch getötet werden durch abgeschossene Raketenteile. Deshalb muss man halt tatsächlich sehen, dass man einen geschützten Raum aufsuchen kann.
Auch wenn man alle theoretisch vorhandenen Bunker ertüchtigen und nach neue Hausschutzräume in Kellern oder im Rahmen von Neubauten errichten würde, wie es Experten des Innenministeriums empfehlen, könnte man mittelfristig nicht mal 1% der Bevölkerung darin unterbringen. Die Schweiz hat 360.000 Bunker, theoretisch für alle Einwohner.
Also noch viel zu tun in Sachen Zivilschutz.